Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Advent ist, dritter Advent. Wir erwarten mit Recht eine Adventsbotschaft. Aber unser für den heutigen Sonntag vorgesehener Predigttext sagt uns viel mehr als eine Adventsbotschaft. Er steht im Buch des Propheten Jesaja, im 40. Kapitel, die Verse 11 bis 8. Wir haben schon zwei Verse davon gehört, vorhin im Wochenspruch. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade, und was hüglich ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme: Predige. Und ich sprach: Was soll ich predigen? Und nun die Antwort: Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorbt, die Blume verfällt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Soweit Gottes Wort. Mitten in unserem Text heißt es: Es spricht eine Stimme, predige. Vielleicht haben wir das alles schon einmal erlebt. Da ist etwas geschehen. Menschen stehen sich gegenüber. Es muss etwas gesagt werden. Es ist etwas passiert. Da stößt uns jemand von der Seite an und fordert: Sag was. Sag was. Wir spüren unsere Sprachlosigkeit. Was soll ich sagen? Es fällt mir nichts ein. Ist Ihnen das auch schon einmal irgendwo so gegangen? Sie etwas sagen sollten und Sie wussten nicht was. Das ist genau die Situation des Predigers unseres Textes. Ja, jedes ernsthaften Predigers des Evangeliums. Predige. Und die Gegenfrage: Was soll ich predigen? In unserer evangelischen Kirche wird für jeden Sonntag ein ausgewählter Predigttext empfohlen. An dem können wir uns halten, wir müssen es nicht. Im Allgemeinen tun wir es wohl. Der steht dann vor dem Prediger wie ein Adventshaus vor dem ersten Advent. Wir kennen ja diese Adventshäuser. Alle Türen und Fenster sind noch geschlossen. Das Haus liegt dunkel, obwohl es vor einer brennenden Kerze steht. Das war doch immer so spannend für uns Kinder in der Adventszeit. Was mochte wohl hinter den Fensterläden und der großen Tür verborgen sein? Geheimnisvoll. Dann gab jedes geöffnete Fenster seinen Geheimnispreis. Und das Haus wurde immer lichter, immer transparenter. So ist es auch mit dem Gebäude des Predigttextes. Es ist Gottes Barmherzigkeit, dass er sich den Menschen offenbart. Er braucht es nicht, er tut es. Er will haben, dass die Menschen wissen, was er will. Der Prophet fragt, was soll ich predigen? Und er erhält von Gott eine Antwort, auf die er überhaupt nicht gefasst war. Auf die ich auch nicht gefasst war. Predige, alles Fleisch ist Gras und alle seine Schönheit ist wie eine Blume auf dem Felde. So weit geht das hier noch. Aber da geht es weiter. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Ja, Gras ist das Volk. Wenn wir gerade eben drüben im Jonasheim gewesen, im Altenheim, da steht dieses Wort ganz lebendig vor Augen. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Der Ungläubige macht nach diesem Satz einen Punkt. Dann kommt für ihn nichts mehr aus. Ernest Hemingway, der große amerikanische Schriftsteller, war ein Klotz von einem Mann. Eine Demonstration der Männlichkeit. Hemingway wurde mit dem Punkt hinter dem Satz, das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, nicht fertig. Er war knapp 62, als er feststellte, dass seine Männlichkeit nachließ. Was tat er da? Er nahm sein Jagdgewehr und schoss sich tot. Das war der Punkt. In unserem Predigttext steht jedoch gar kein Punkt. Es steht ein Komma, es geht weiter. Der Satz ist nicht zu Ende. Nach dieser harten Aussage vom Verwelken und Verdorren geht es weiter mit Aber. Nach diesem Aber leuchtet eine Tatsache, die Angst und Resignation in unaussprechliche Freude verwandelt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Die Worte der Heiligen Schrift bleiben ewig. Auch die Worte unseres Textes, der anhebt, der beginnt, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Tröstet, tröstet, diese zweimalige Wiederholung bedeutet allumfassenden Trost. Ein paar Verse zuvor berichtet Jesaja von dem todkranken König Hiskia. Einem Knecht Gottes, einem, der tat, was Gott wohl gefiel, der von Gott Gnade erfahren hatte. König Hiskia dankte Gott für diese Gnade. Und dann kommt eben dieser wunderbare Ausspruch, der mir immer sehr viel geholfen hat, vielleicht auch Ihnen. Siehe, um Trost war mir sehr bange, du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen. Denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Das ist der allumfassende Trost. Sagt meinem Volk, dass seine Knechtschaft ein Ende hat, dass seine Schuld vergeben hat. Das ist der allumfassende Trost. Denn wir wissen, unsere Schuld ist uns vergeben. Es gilt auch für uns, die wir dem Herrn Jesus Christus angehören. Wir sind nicht mehr der Sünde Knecht. Wir müssen nicht mehr unter der Knute des Teufels stehen. Wir haben Vergebung unserer Sünden, haben Vergebung unserer Schuld. Das ist Gottes Wort, das ewig bleibt. Im Römerbrief lesen wir, der Tod ist die Konsequenz der Sünde, ist der Lohn der Sünde. Gottes Gabe aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist Evangelium. Das ist ewiges Evangelium. Froheste Botschaft, größter Trost. Wenn wir merken, dass wir älter werden und gebrechlicher, brauchen wir unser Leben nicht wegzuwerfen. Gott hat uns in Jesus das unverwesliche und unverwelkbare ewige Leben geschenkt. Sind genau die Worte, die in der Heiligen Schrift stehen. Das unverwesliche, unverwelkbare, ewige Leben. Das kann uns niemand stehlen, da können die Motten nicht dran, das kann nicht verrosten. Das ist unverweslich, unverwelkbar. Es gibt in dieser Welt so viel Trostlosigkeit. Besonders unter den einsamen Menschen, und den alten Menschen in den Heimen. Der Gemeinde in Philippi bescheinigt der Apostel Paulus, auch wieder ein wunderbares Wort, bei euch ist Trost der Liebe. Das ist doch ein schönes Wort. Trost der Liebe. Haben wir ihn auch schon erfahren, den Gott des Trostes? Ich habe ihn in meinem Leben oft erfahren, den Gott des Trostes, der allein trösten kann, wenn die Gemeinheit dieser Welt zu groß wird, der Gott des Trostes. Paulus schreibt, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, liebt uns und hat uns gegeben einen ewigen Trost. Hat uns gegeben einen ewigen Trost. Wir werden ihn spüren, wenn wir ihn brauchen, wenn uns nichts mehr tröstet. Advent, das bedeutet Trost. Das bedeutet Hoffnung. Einer kommt an. Auch das haben wir wohl alle schon einmal erlebt. Da stehen wir am Bahnhof oder an einer Straße und warten geduldig auf einen lieben Menschen, von dem wir wissen, dass er kommen wird. Schönes Gefühl. Die Zeit wird nur immer so lang. So geht es uns auch jetzt mit der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. In unserem Text ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden. Und alle Menschen werden es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Bei Advent geht es immer um denselben Herrn, um den Herrn Jesus Christus, Gottes Sohn. Da geht es um die Erinnerung an seine Ankunft in diese Welt der Menschen. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Da geht es um seine Ankunft als Prediger Gottes, als Heiland der Welt. Johannes der Täufer verkündigt, auch mit unserem Wort hier aus dem Jesaja-Brief, aus dem Jesaja-Buch, bereitet den Weg des Herrn. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünden trägt. Das war die zweite Ankunft. Nun warten wir auf den nächsten Advent, die Wiederkunft des Herrn. Auf diesen Advent sollten wir uns wohl vorbereiten, dass wir dabei sind, wenn der Herr einst wiederkommt, wie das alte Negerlied sagt, when the saints go marching in. Dass wir nicht zur Gruppe der törichten Jungfrauen gehören werden, die die Ankunft des Herrn verpassen. Wann wird er wiederkommen? Wann wird er wiederkommen? Der Herr Jesus hat gesagt, dass er wiederkommt zu einem Zeitpunkt, den nur der himmlische Vater weiß. So steht es geschrieben. Wir wissen, Jesus fordert uns immer wieder auf, wachet, wachet. Er wird überraschend kommen wie ein Blitz, wird seine Gemeinde mit sich nehmen, die Lebenden und die Verstorbenen, zum gleichen Zeitpunkt. Das ist die frohe Botschaft, dass keiner seiner Leute zurückbleibt, keiner. Es lohnt sich wirklich, an Jesus Christus zu glauben, ihm zu gehören. Die Heilige Schrift stellt die Gemeinde oft dar als eine Braut. Jesus ist der Bräutigam. Die Wiederkunft Jesu bedeutet, der Bräutigam holt seine Braut heim. Holt seine Braut heim, um sie im Hochzeitssaal dem Vater vorzustellen, dem himmlischen Vater vorzustellen. Jesus wird die Gemeinde vorstellen als eine wunderschöne Braut. Anders wird sie der Vater nicht akzeptieren, nicht annehmen als eine wunderschöne Braut. Ohne Tadel, in alles Gottes der Heiligen Schrift. Unsträflich, heilig, ohne Sünde, ohne Flecken und Runzeln. Nicht als verdorrtes Gras und verwelkte Blume, sondern ohne Flecken und Runzeln. So wird sie Jesus darstellen, als eine wunderschöne Braut. Wenn ich so an meine Flecken und Runzeln denke, der ganze Kopf ist voller Flecken und Runzeln. Wie soll ich das je schaffen, in den Hochzeitssaal zu kommen? Das fragt nicht nur ich, das fragen sich andere auch. Wie sollen wir das schaffen? Wir kennen ja die biblische Geschichte von dem Mann, der keinen Hochzeitsanzug anhatte und aus dem Hochzeitssaal rausflog. Ganz brutal. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Ich würde das nicht sagen, wenn wir uns Sorgen machen müssten. Ich muss es nur erwähnen, weil wir solche Gedanken haben. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Die Menschen, die dem Herrn Jesus Christus angehören, brauchen sich keine Sorgen zu machen. Jesus bringt das fertig. Dem Herrn ist kein Ding unmöglich, sagt die Schrift. Denken wir doch an die Aussagen der Heiligen Schrift. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Neues ist geworden. Brauchen wir keine Kosmetikerin dazu. Oder so wir unsere Sünden bekennen, so ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Und das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Ich sage das so gerne in den Predigten, wo es nur immer möglich ist. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein. Von aller Sünde, von jeder Sünde. Keine Ausnahme. Zweifeln wir nur noch daran, dass Jesus uns rein und schön darstellen wird? Zweifeln wir noch daran nach diesen Worten der Heiligen Schrift, die ewig sind, wie unser Text sagt? Unser Bibeltext ruft, bereite dem Herrn den Weg. Zunächst einmal in unsere Herzen. Das ist das Allerwichtigste. Wir können die Straße fegen, wir können die Wände tapezieren, wir können die Kirchen schön machen und die Glocken läuten lassen, wir können wunderbare Gesänge und Choräle haben. Aber wenn wir den Weg nicht bereiten in unser eigenes Herz, ist alles für die Katz. Ist alles umsonst, alles vergebens, alles Aufwand. Der Jesus hat es selbst gesagt, ich stehe vor der Herzenstür und klopfe an. Vielleicht hat jeder schon dieses Klopfen gehört. Vielleicht hat jeder schon aufgemacht. Das wäre schön. Ich bin dankbar, dass ich das Klopfen gehört habe und dass ich aufgemacht habe. Und an anderer Stelle sagt Jesus, wer meine Gebote hält, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Seht ihr, das passiert, wenn wir den Herrn Jesus Christus lieb haben. Dann wird er kommen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, und werden in unserem Herzen wohnen. Das ist keine Kinderrede, das ist nichts für kleine Kinder. Das steht in der Heiligen Schrift. Und Jesus Christus, der Heilige Gott, hat es gesagt. Wir können es ganz ernst nehmen. Bereitet dem Herrn den Weg, weist auf den Missionsbefehl Jesu. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Warum? An anderer Stelle steht es. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Jesus Christus hat gesagt, ich bin die Wahrheit, dass sie zur Erkenntnis Jesu gelangen. Bereitet dem Herrn den Weg, erinnert uns an das hohe priesterliche Gebet Jesu, in dem Jesus den Vater bittet, dass wir alle eins seien. Das heißt, in Liebe miteinander verbunden sind. Wie Jesus und der Vater miteinander in Liebe verbunden sind. Und dann kommt es, warum es so sein soll. So sagt der Herr Jesus im hohen priesterlichen Gebet. Damit die Welt glaubt, dass es Gott war, der seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt sandte. Denken wir daran. Wir sind nur glaubwürdig, wir sind nur dann glaubwürdige Christen, wenn wir lieb mit den Glaubensgeschwistern und lieb mit den Nächsten umgehen. Nur dann. Sonst können wir den Menschen erzählen, was wir wollen und können opfern, was wir wollen. Wenn wir nicht lieb miteinander umgehen, ist wiederum alles vergebens. Der Herr Jesus hat es selbst gesagt, die Welt wird nur dann glauben, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, von Gott gesandt ist, wenn seine Leute hier auf der Welt untereinander lieb miteinander umgehen. Der Herr Jesus hat ganz fest versprochen, dass er wiederkommt. Die letzten Worte der Bibel bitten, ja, komm, Herr Jesus. Und wir fügen hinzu, komme bald, Herr Jesus. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu, unserem Herrn.